Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Gast wird öfter mal von Leuten wiedererkannt, die ihn eigentlich überhaupt noch nie gesehen haben, aber sie erkennen seine Stimme. Oliver Rohrbeck ist nämlich die deutsche Stimme von Gru in Ich einfach unverbesserlich. Er ist auch die Stimme vom US-Schauspieler und Komiker Will Smith. Und damit verbinden ihn dann wahrscheinlich Generationen. Er ist die Stimme von Justus Jonas, dem ersten Detektiv der drei Fragezeichen. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich muss es leider gleich klarstellen, Will Smith spreche ich nicht.
Entschuldigung, Ben Stiller spielen Sie.
Ben Stiller, genau.
Konnte das denn jetzt passieren? Weiß ich auch nicht. Ben Stiller, haben wir gleich noch jemand anders? Wolltet ihr mal spielen, Will Smith?
Nö, also wenn ich nicht dazu eingeladen wurde, dann habe ich auch nicht den Wunsch, den zu sprechen. Aber ich bin immer gespannt, wer da noch alles dazu kommt.
Also das ist interessant. Also Sie suchen sich nicht die Leute, sondern die kommen immer alle auf Sie zu. Es gibt nicht jemanden, wo Sie sagen, ah, da würde ich ja gerne mal.
Nee, also man kriegt irgendwann einen Anruf. Möchtest du mal hier Probe sprechen für den und den? Und dann sage ich, ja, finde ich gut. Oder gleich, nein, der hat ja schon eine feste Stimme, dann muss ich da auch nicht hingehen.
Also feste Stimme von Ben Stiller auf jeden Fall. So, da sind ein paar Stationen in Ihrer Karriere und die hat schon sehr, sehr früh angefangen. Und zwar, die hat mehr oder weniger hier im Haus angefangen, wo wir hier sitzen. Deutschlandfunk Kultur im früheren RIAS-Gebäude. Sind Sie eben mit Kinderaugen das Treppenhaus hochgegangen, war es wiedererkannt?
Auf jeden Fall. Ich war hier sehr viel im RIAS. Ich habe hier Hörspiele gesprochen. Wir haben hier Kunstkopfhörspiele gemacht. Das ist eine ganz besondere Aufnahmetechnik. Da ist tatsächlich ein Kopf aufgestellt und rechts und links in den Ohren war ein Mikrofon drin. Diese Technik kann man noch heute benutzen. Sie ist aber sehr schwer zu mischen und anzuhören. Aber man hat das früher ausprobiert, um das räumliche Hören noch deutlicher zu machen. Und dann wurde richtig um den Kunstkopf herum inszeniert. Also dann wurde geprobt, du gehst dann während dieses Satzes, gehst du von der linken auf die rechte Kopfseite.
Ach und so, dass man nicht aneinander vorbeigeht.
Ja, und dann sollte das räumlich zu hören sein. Das hat sich aber herausgestellt, dass das nur über bestimmte Kopfhörer eigentlich zu hören ist und nicht über freies Hören, wenn man das zu Hause im Radio oder so hört. Da funktioniert diese Technik überhaupt nicht. Aber solche Sachen haben wir hier im RIAS gemacht. Und es gab noch eine Kindergruppe, wir waren Sportmoderatoren und wurden zu Sportevents gebracht und die haben wir als Kinder moderiert und haben dann tatsächlich, jetzt läuft der Spieler der Reinickendorfer Füchse, läuft jetzt auf das Tor zu und versucht das Tor zu schießen. Also wir haben einmal die Woche haben wir hier Sportsendungen moderiert.
Sind das die berühmten RIAS-Kinder gewesen? Hieß die Gruppe so?
Ja, es waren Onkel sowieso im RIAS. Ich kann es nicht mehr ganz, bringe ich nicht mehr ganz auf die Reihe, wie das genau hieß.
Auch schon ein paar Jahre her.
Ja.
Als ich in der 6. Klasse gewesen bin, habe ich mit meiner besten Freundin zusammen ein Hörspiel geschrieben und damit den zweiten Preis in der Schule gewonnen. Das Buch, mit dem wir geehrt worden sind, das durften wir uns damals aussuchen. Und meine Freundin und ich, wir haben uns jede ein Drei-Fragezeichen-Buch ausgesucht. Unser Direktor war sichtlich fassungslos. Ein Altsprachler, der wollte gerne Schwabs sagen, des Altertums wahrscheinlich verleihen. Auf jeden Fall, Drei-Fragezeichen konnte er überhaupt nichts mit anfangen. War ja auch eine relativ neue Buchreihe damals und überhaupt noch nicht vertont. Das geschah erst Ende der 70er. Und seitdem ist unser Gast Oliver Rohrbeck tatsächlich die Stimme vom ersten Detektiven von Justus Jonas. Sind Sie auch Fan der Bücher gewesen? Haben Sie die auch so verschlungen wie ich?
Ehrlich gesagt habe ich die Drei-Fragezeichen-Bücher gar nicht gelesen.
Sie wussten gar nicht, auf was Sie sich einlassen?
Nein. Es war sogar so, ich habe zu der Zeit sehr wenig gelesen, obwohl ich dann ein Jahr vorher Bundessieger im Vorlesewettbewerb geworden bin.
Wie geht das denn?
Ich habe vorgelesen und konnte eine Performance hinlegen, die überzeugt hat. Loki Schmidt war in Frankfurt in der Jury.
Die Frau des damaligen, war das damals noch Kanzler?
Ja.
Ne?
Ja. Mhm. Und ich hab Tom Sawyer vorgelesen und bin durchmarschiert durch Bezirke, durchs Land Berlin bis eben zum Bundessieger. Und danach habe ich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, da habe ich Gutscheine bekommen, um mir Bücher kaufen zu können. Das war meine Belohnung. Und ich habe mir dann Bücher gekauft und seitdem habe ich dann angefangen zu lesen.
Also, aber dann haben Sie
gelesen. Aber die drei Fragezeichen-Bücher habe ich nie gelesen und tue das jetzt manchmal, weil ich die umschreibe für meine Mitmachhörspiele und muss sagen, die Übersetzung ist ja entsetzlich.
Oh, Kritik gleich an höchster Stelle annonciert. Kurzer Inhalt, drei Jungs, also Sie, Justus Jonas, leben bei Onkel und Tante in einem Wohnwagen auf einem Schrottplatz.
Genau, und ich habe zwei Freunde, Bob Andrews und Peter Shaw, und wir ermitteln heimlich Fälle, Kriminalfälle, mysteriöse Dinge, Unwahrheiten von Erwachsenen decken wir auf. Aber es gibt keine Mordfälle.
Nein, weil es ist ja ein Kinderthriller übrigens. Ne? Damals eben noch mit Alfred Hitchcock als Erzähler war auch vorne drauf. Ist ja jetzt aber nicht mehr so. Wenn Sie das alles gar nicht gelesen haben, dann wussten Sie auch gar nicht, auf welchen Charakter Sie sich einlassen, nämlich auf den Besserwisser Justus Jonas. Wäre das derjenige gewesen, den sich der 13-jährige Oliver ausgesucht hätte?
Viel kann gut sein, dass ich mir Bob Andrews ausgesucht hätte. Das kann gut sein, dass ich die. Aber es stand nie zur Debatte. Es war tatsächlich so: Mir wurde die Rolle Justus Jonas zugeteilt und das blieb auch dabei. Bei Andreas Fröhlich und Jens Wawritschek, die hatten erst die anderen Rollen. Also Jens hat erst Bob gesprochen und Andreas Peter. Und nach 2 Stunden wurde festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht. Tauscht mal die Rollen, wir fangen nochmal von vorne an. Und seitdem sind wir in dieser Dreierkonstellation, so wie sie jetzt besteht.
Und das war 79, ne?
Ja.
79, okay. Das ist jetzt die aktuelle Titelmelodie der Hörspiele aktuell, weil die hat viel, viel gewechselt. Und da sieht man, wie sich die Zeit eben auch verändert hat. Wie ist denn Justus gealtert in diesen paar Jahrzehnten?
Naja, er ist jetzt, also wir haben, glaube ich, angefangen, da war er 13 und jetzt ist er ungefähr 18.
Okay.
Aber er hat alle, die drei Fragezeichen haben alle technischen Neuerungen mitgemacht. Sie haben jetzt auch E-Mail und Computer und Handys, aber sind trotzdem nicht älter geworden. Also das ist daran vorbeigegangen. Das ist ganz schön.
Ist eigentlich ganz schön, ne? Könnte man sich selber auch.
Und das ist übrigens das Gleiche. Wenn man sich Ich einfach unverbesserlich anguckt, denn da gibt es die drei Kinder, doch, der wird älter. Der wird ja älter und hat jetzt selber noch ein Kind bekommen mit Lucy zusammen. Aber die drei Mädchen, die da mitspielen, die Töchter, die er angenommen hat, die haben schon das dritte Mal neue Sprecherinnen, weil die ja natürlich die Sprecherinnen der drei Mädchen in den 10 Jahren zu alt geworden sind, um die weiter zu sprechen. Das heißt, die Mädchen haben neue Sprecherinnen, sind aber nicht älter geworden im Film.
Und hier ist es bei Ihnen, Justus Jonas, genau umgekehrt. Justus Jonas ist immer jung geblieben, aber Sie, an Ihnen ist das ja dann eben doch nicht vorbeigegangen. Sie sind älter geworden.
Ganz genau so ist es. Und
wie
es versetzt war so,
man sich denn jetzt mit einem 17-Jährigen? Oder müssen sich da gar nicht reinversetzen?
Doch, das ist ja meine Aufgabe. Ich bin ja Schauspieler. Also ich muss jetzt einen 17-Jährigen sprechen und muss mir vorstellen, wie der das wahrnimmt. Und dann wird auch die Stimme, weil mir wird immer gesagt, du verstellst ja deine Stimme für Gru oder für Ben Stiller oder für die drei Fragezeichen. Nein, ich versetze mich in die Rolle als Schauspieler hinein und dann verändert sich die Stimme. Und was ich noch dazu sagen wollte, war, ich habe ja vorher die 5 Freunde gesprochen. Dadurch kam ich ja überhaupt zu den 3 Fragezeichen. Und die 5 Freunde hätte ich mir vielleicht auch nicht ausgesucht, denn sie sind ja so politisch unkorrekt gewesen. Wir haben ja da alles Mögliche bei den 5 Freunden. Enid Blyton mussten wir sagen, ach, ist in der Nähe nicht ein Zigeunerlager, deswegen ist wohl jetzt diese Vase hier gestohlen worden. Also so eine Sache mussten wir da sagen und das hätte ich mir im Nachhinein jetzt auch nicht gerne ausgesucht, die Rolle.
Ja, stimmt. Das ist, da haben die Eltern euch eingegriffen, oder?
Weil nein, Texten das wurde, es gab Rollen und man hat die gemacht. Also ja, genau. Die haben mir das gegönnt.
Wo Sie gerade sagen, also Handys gibt es inzwischen, Computer gibt es inzwischen, bloß an weiblichen Charakteren mangelt es ein bisschen, ne?
Also total. Es gibt immer viel zu wenig Frauenrollen in den 3 Fragezeichen, aber grundsätzlich in allen Filmen, in amerikanischen Filmen, in deutschen Filmen, es sind 75% Männerrollen und 25% Frauenrollen und das ist einfach nicht zeitgemäß.
Und da Sie natürlich das Endergebnis, also das bereits bestehende Buch ja vertonen, haben Sie da auch keine Möglichkeit irgendwie mal aufzuzeigen und zu sagen, man wollte das nicht mal verändern?
Nee, wir müssen den Stoff nehmen, der uns geliefert wird und der wird vertont.
Der wird vertont. Und zwar generationenübergreifend vertont. Also ich weiß, wir haben es mit unseren Kindern auch auf den Autofahrten gehört. Drei Fragezeichen, Hörspiele sind ja, das ist ja eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Also bis heute sind das, glaube ich, Spitzenreiter, ne? In den Verkaufszahlen der und auch Abrufzahlen.
Alles, also tatsächlich. Also wir haben im Streaming sind wir immer in den Musikcharts, in den Top Ten, meistens einmal kurz auf Platz 1. Kam schon mal eine Frage an uns, weil Lady Gaga sich gefragt hat, was sind die drei Fragezeichen, die hier in den deutschen Musikcharts auftauchen. Wir sind ganz oben mit dabei. Alle zwei Monate kommt eine neue Folge raus und haptisch kaufen ganz viele Leute das noch. Es sind 150.000 haptische Verkäufe pro Folge, was Spitzenwerte sind. Und in den Streaming-Charts sind wir ganz oben dabei.
Hätten sich das gedacht? Also dass das vor allem auch so Sie gehen ja auch auf eine Hörspieltour, auf eine Mitmach-Hörspieltour, reden wir gleich drüber. Die ist in der beispielsweise jetzt heute ist der 27., der 8. Morgen in der Columbia ausverkauft. Hätten sich das träumen lassen, dass da Erwachsene sich das nach wie vor...
Nee, hätte ich mir nicht träumen lassen. Hat sich auch keiner so ausmalen können. Das hat sich natürlich dahin entwickelt, dass Leute gerne mit Hörspielen einschlafen. Ich behaupte dann immer, wenn ich vor Publikum bin, ihr habt ja noch nie das Ende einer Folge gehört.
Stimmt.
Ihr schlaft ja immer vorher ein, weil ihr wisst, dass wir den Fall lösen. Es ist ein einziges Schlafseminar. Aber davon, also ich werde natürlich immer gefragt, was ist das Erfolgsrezept davon? Das wissen wir auch nicht. Es ist so gekommen, es ist vollkommen absurd. Über 50-Jährige sprechen 18-Jährige und die bringen alle zum Einschlafen und alle wollen es hören. Davon konnte keiner was wissen.
Oliver Rohrbeck, Deutschlandfunk Kultur. Ich habe mich ja gefragt, wie man gleichzeitig einen 13-Jährigen spielen kann, beziehungsweise dem seine Stimme geben kann und dann aber eben auch Ben Stiller oder Gru. Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Stimme nie verstellen, sondern Ihre Stimme, wenn sie quasi geistig in die Rolle schlüpfen, sich von selber anpasst?
Die verändert sich dann von selber, genau. Also ich muss ja die Haltung der Rolle annehmen. Von Gru ist das ganz anders als Justus Jonas. Gru ist ein großer Typ und ist älter und möchte gern der größte Verbrecher der Welt sein und klingt ganz anders und hat ganz andere Stimmton, Art und ist anders als Justus Jonas, der ja als 17-Jähriger sofort, der kombiniert die ganze Zeit und will alles sofort begreifen und sofort klingt die Stimme anders, aber ich verstelle sie nicht.
Jetzt fehlt die Kamera hier. Das ist schade für die Hörerinnen und Hörer, weil man dann gesehen hätte, was ich gesehen habe, nämlich, dass sie total aufgeregt werden und mit Händen und Füßen sozusagen, also hier dann loslaufen wollen. Das geht in den Körper über.
Ja.
So eine Rolle.
Mhm. Eindeutig.
Mhm. Beschäftigen Sie sich lange davor mit einer Rolle? Also jetzt gut, Justus Jonas ist in den Fleisch- und Blutübergang, nehme ich an, Gru eventuell jetzt auch schon. Aber bei Ben Stiller, der spielt ja immer unterschiedliche Rollen. Also so, wie intensiv müssen Sie sich mit einer Rolle auseinandersetzen?
Ich gucke mir den Film vorher an und sehe, was er da macht. Da gibt es dann so Filme wie, wie hieß der, Voll auf die Nüsse. Da spielte er so einen Sportproll. Oder er ist der Nerd, der die schönste Frau der Welt abbekommen will in Verrückt nach Mary. Ich gucke mir den Film an und dann gehen wir ja Take für Take vor im Synchronstudio und dann muss ich das hören und dann versuchen wir das und ich spreche darauf.
Also so großartig mit den Eigenheiten der Rolle oder mit den Eigenheiten vielleicht sogar des Schauspielers müssen Sie nicht auseinandersetzen. Dem kommen Sie gar nicht nahe.
Dem komme ich eigentlich gar nicht nahe, sondern ich muss einfach nur gucken, was macht er da in dem Film, wie spielt er das. Ich muss jedes kleine Geräusch, jeden Seufzer muss ich genau nachempfinden, damit das klingt wie im Original, ohne ein Kopist zu sein. Also einfach das aus dem Gefühl heraus genauso zu empfinden und zu spielen. Ben Stiller hat tatsächlich dann, nachdem ich ihn fast 20 Jahre gesprochen habe, gesagt, ich möchte jetzt ein Probesprechen haben bei Zoolander 2. Das war vor 5 Jahren, glaube ich. Hat er gesagt, Probesprechen, 3 Leute. Ja, nein, du hast da eine feste Stimme. In Deutschland kannst du nicht ändern. Du musst bei dem bleiben. Die Leute kennen die Stimme. Die wollen jetzt nicht eine andere Stimme hören. Hat er gesagt, der kann ja auch mitmachen. Ich möchte 3 Stimmen hören und neu entscheiden.
War er denn unzufrieden oder so?
Ben Stiller ist grundsätzlich unzufrieden, wenn nicht seine eigene Stimme zu hören ist. Ach so. Und er kann Synchronen, glaube ich, nicht so leiden. Er möchte, dass im Original gespielt wird. Mhm. Mit Untertiteln kann ich auch verstehen. Mhm. Also habe ich nichts dagegen. Aber hier wird nun mal synchronisiert und dann wurde ein Probesprechen für ihn gemacht und dann hat er mich ausgesucht. Und jetzt bin ich sozusagen von ihm approved, also genehmigt. Jetzt spreche ich ihn dann sozusagen noch fester.
noch fester, genau. Ganz feste Stimme jetzt auf jeden Fall. Wie ist denn eigentlich das unterschiedliche Arbeiten beim Hörspiel und in der Synchronisation?
Naja, in der Synchronisation muss ich ja genau das machen, was der macht. Ich muss an der Stelle atmen, wenn der Schauspieler das macht. Ich muss den gleichen Rhythmus annehmen. Ich muss einfach auf die Mundbewegung kommen. Und im Hörspiel kann ich den Charakter ja formen, indem die Dinge, die interessant sind, nämlich das Denken in einer Rolle, was man nicht hört, aber das kann ich ersetzen. Ich kann die Pausen machen und so wie ich jetzt hier kurze Pausen beim Sprechen mache, weil ich nachdenke, wie ich weiter in dem Satz fortfahren möchte, kann ich das im Hörspiel selber gestalten, je nachdem, was für eine Rolle ich habe. Und ich habe dann also andere Gestaltungsmöglichkeiten. Die Rolle entwickelt sich vollkommen anders.
Das ist schön, ne? Also so, da kommen dann die Grundlagen der Schauspielschule und der Sprecherziehung so richtig zum Tragen. Wobei Sprecherziehung brauchst du ja beim Synchronsprechen eben auch. Aber so diese ganzen Grundlagen kommen da. Man macht sich ja überhaupt nicht klar, wie wichtig Sprecherziehung ist, wie wichtig es ist, zu lernen, richtig zu sprechen, vor allem auch richtig zu atmen. Das spielt doch wahrscheinlich auch eine große Rolle.
Das spielt eine Riesenrolle. Das haben wir gelernt auf der Schauspielschule, damit man im Theater mit der Stimme bis in die letzte Reihe kommt und die Stimme trägt, auch wenn man mal nicht laut sprechen möchte, gibt es Sprecherziehung und dafür macht man Sprachtraining. Das mache ich morgens, wenn ich dann im Auto sitze und ins Studio fahre, spreche ich mir Übungen aus dem kleinen Hai vor.
Aus dem kleinen Hai?
Ja, das ist so ein, das gab es unter Schauspielern, das sind Sprechübungen. Barbara saß nah am Abhang, sprach gar sangbar, zaghaft, langsam. Vokale, A, ja. Au, Eu, O, Scham und Hemmung, no, Anna, Ida, Emil, angreifen, Au, Eu, O. Also alles solche Dinge, um die Stimme warm zu kriegen.
Ja, und das Gesicht beweglich zu bekommen, weil das war jetzt auch wieder schön zu sehen. Also wie der Mund groß, klein und sich genau. So verzerrt. Also gut, Training, eben richtiges Training. Seit 2002 haben Sie ein eigenes Hörspielstudio mit insgesamt, oder mit inzwischen, ja, 40 Mitarbeitenden, haben Sie mir eben, glaube ich, auch bestätigt, ja. Ne? 40 Mitarbeitenden, weil der Reiz war, das jetzt selber zu machen und doch ein bisschen mehr Regie zu haben.
Ja, Der Reiz war, auch ein eigenes Label zu gründen, die Lauscher Lounge. Da bringen wir ja auch eigene Hörspiele und eigene Hörbücher raus, aber sehr wenig. Wir produzieren in meinen Studios, das Hörspielstudio Kreuzberg, produzieren wir sehr, sehr viel für alle Verlage in Deutschland, Hörverlag, Random House, alle. Und der Reiz war, das auch noch ein eigenes Label zu haben, um die Freiheit zu haben. Ich suche mir die Stoffe aus. Die ich gerne sprechen möchte und habe die Freiheit, die selber zu produzieren.
Also genau darüber, was wir vorhin gesprochen haben, dass Sie als Sprecher so wenig Einfluss auf die Inhalte haben, sondern immer das vorgeben. Okay, da musst du das dann also genau. Warum boomen Hörbücher eigentlich so? Haben Sie da eine Erklärung für?
Eigentlich nicht, aber die Leute haben immer mehr Zeitstress und wollen dann die Zeit nutzen und hören dann plötzlich Dinge. Bei Autofahrten, bei Zugfahrten, beim Einschlafen. Es wird ständig genutzt, auch für Podcasts. Das wissen wir ja, wie erfolgreich die sind. Mhm. Also je mehr Content man hat, desto mehr erreicht man die Leute. Und warum das jetzt ausgerechnet die Hörinhalte geworden sind, kann ich nicht
erklären. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, weil wir immer mehr dazu übergehen, die Zeit doppelt zu nutzen.
Ja.
Eigentlich auch schade, ne?
Also wir wollen jetzt beim Joggen was hören. Ja, genau. Muss ja nicht nur Musik sein. Mhm. Wir wollen beim Abwaschen, beim Saugen wollen wir was hören.
Sie sagen wir, machen Sie das denn auch? Hören Sie auch Hörspiele?
Nee, ich lese.
Also, ach ja, Sie lesen, seitdem lese Sie die Bücher Hause, gewonnen haben. Ja, genau. Okay, Sie haben eine Sache mal erzählt und das finde ich schon ziemlich ergreifend. Also, wo wir vorhin ja über die drei Fragezeichen gesprochen haben und den Erfolg. Und jetzt gerade Hörspiele, wann hört man Einschlafsituation? Sie bekommen ja Post aus aller Welt von Leuten, die das hören, mitgenommen haben, ihre Kindheit, wahrscheinlich Kindheitserinnerungen mitgenommen haben, oder?
Ja, die haben die Kindheitserinnerungen mitgenommen und können das jetzt Gott sei Dank auch per Stream machen und müssen nicht alle CDs mitschleppen, wenn sie nach Australien oder Südamerika auswandern. Wir haben von überall Zuschriften bekommen, aber eben auch von von den Soldatinnen und Soldaten, die nach Afghanistan gegangen sind damals, die gesagt haben, die haben uns geschrieben, wir haben hier unfassbar schwierige, angsterregende Kampfeinsätze tagsüber und müssen Patrouille fahren. Wir werden angefeindet, wir werden beschossen und abends liegen wir in unseren Zelten und viele von uns hören 3 Fragezeichen und dann können wir selig einschlafen und vergessen, was außen um uns herum passiert. Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, das macht doch was mit Ihnen auch, ne? Sowas, ja. Das hat was mit dieser heilen Welt in Rocky Beach zu tun wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ja die heile Welt, das ist, das ist wie gesagt Kindheitserinnerungen. Dann erinnert man sich an die Kindheit, das hat man zu Hause gehört oder bei der Oma gehört, wenn man zu Besuch war im Sommer und zum Einschlafen. Und das hört man dann auch plötzlich bei Kampfeinsätzen, um sich sicher zu fühlen und irgendwie mal ein bisschen in Ruhe zu schlafen.
Oliver Rohrbeck hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Von meinem Gast gibt's ja ganz viele Aufnahmen. Ich habe eine gesehen, eine ganz alte. Da war er als Kinderkandidat in der Sendung Montagsmaler. Und alle Kinder haben sich dann brav vorgestellt. Ich bin Oliver Rohrbeck und meine Hobbys sind Gitarre spielen, Synchronsprechen, Fußballspielen und Tischtennis. Sie war ein ziemlich beschäftigtes Kind, oder? Schule kommt da gar nicht vor.
Nee, also ich war sehr beschäftigt und ich war sehr aktiv. Und ich bin ja auch schon mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ich war in der Waldschule da oben in Charlottenburg. Die lag mitten im Wald und da musste ich mit dem Fahrrad hinfahren. Und da toll konnte ich mich schon mal bewegen. Ich war sehr aktiv und habe alles Mögliche gemacht. Und ja,
so scheu vor Kamera oder hier jetzt bei den Montagsmalern vor dem Moderator, vor Stars, vor Publikum, scheu kannten Sie gar nicht?
Eigentlich nicht, weil man lernt ja immer irgendwie neue Leute kennen und da war dann eben Frank Elzner und meine Erwachsenenmannschaft war Wim Tölke mit 3 Leuten. Und da waren wir dann später auch eingeladen bei der Berliner Union Film in Tempelhof in der Oberlandstraße im Studio und das, also ich fand das jetzt aber nicht, dass ich da.
Ja, also ganz ehrlich, wir sind ungefähr ein Alter. Ich kenne auch Wim Tölke, Frank Elzner. Ich wäre ziemlich hinten umgefallen, wenn die gesagt hätten, komm doch mal ins Studio. Sie waren das ja total gewöhnt. Wie hat das angefangen, dass Sie vor die Kamera gegangen sind?
Meine Eltern hatten Bekannte und ich habe dann wurde gefragt, ob ich bei der Sesamstraße kleine Clips drehen möchte, so 3-Minuten-Clips. Kinder, was denen auf der Straße passiert, dann saß ich mal auf einer Mauer und habe Pflaumenkerne ausgespuckt. Eine alte Frau kam vorbei, so war dieser Sketch oder dieser Clip und man geriet in Streit und dann wurde die Situation aufgelöst. Und solche Sachen habe ich da gedreht für die damals noch amerikanische Sesamstraße. Und dann ging das immer weiter. Dann bekam ich andere Filmrollen. Dann fing das auch mit dem Synchron an. Dann hieß es halt, da ist ein Junge, dem macht es auch nichts aus, wenn wir es 10-mal aufnehmen müssen, die gleiche Situation.
Das stimmt, da brauchten Sie echt Geduld, ne?
Ja, und andere Kinder sind da ausgeflippt. Und ich habe gesagt, na klar, machen wir nochmal, kein Problem. Ist halt so. Und das war beim Synchron genauso. Da habe ich Pinocchio gesprochen mit 7, konnte aber noch gar nicht lesen, so richtig. Ja. Und dann war da Harald Junke mit dabei bei Pinocchio und hat mir dann immer die Texte vorgelesen. Und kannst du es dir merken? Ja, kann ich mir merken. Dann sprich, wenn ich dich tippe. Dann hat er mich getippt, wenn Pinocchio den Mund bewegt hat und dann habe ich es raufgesprochen.
Ja, schön. Mit Harald Junke.
Und Georg Thomalla.
Ja. Ihre Mutter hatte eine Kinderagentur.
Die hat sie damals dann angefangen aufzubauen. Und hat
nachdem
dann,
sie ja, schon, okay.
Und hat dann angefangen, die Agentur aufzubauen, eine Schauspielagentur für Kinder im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit. Da gab es nur 3 Stück in Deutschland, eine in München, eine in Hamburg, eine in Berlin, weil Kinder sollen ja nicht arbeiten, Also musste man das regulieren. Das durfte deswegen nur eine Agentur machen und dann hat sie halt Kinder gesucht für Film und Fernsehen, für Rosa von Braunheim, für Praxis Bülow-Bogen, für alles, also egal durch
für
welche Genres.
Forster-Krokodile, waren Sie auch eine Stimme, ne?
Ja, da habe ich synchronisiert, das stimmt.
Ich habe gelesen, es war nämlich so eine Serie, ich will jetzt hier nicht alle nerven mit meinen Vorlieben, aber die Vorstadtkrokodile fand ich großartig als Kind. Und da gab es einen Jungen im Rollstuhl. Und der wurde gespielt, aber von einem Mädchen.
Ja.
Aber sie waren die Stimme. Die Stimme musste dann Junge sein. Habe ich jetzt im Vorfeld hier fand ich irre.
Das stimmt und ich habe das dann synchronisiert und war die Stimme, das stimmt.
So dieses, Kleinigkeit nebenbei. Sie haben ganz schön viel gearbeitet. Sie haben eben gerade gesagt, Kinder sollen ja nicht so viel arbeiten. Ich meine, wie viel Zeit war das bei Ihnen?
Gar nicht so viel, denn in den 70ern gab es nur 3 Fernsehsender. Also ich hatte genug Freizeit, ich war genug auf dem Sportplatz und ich hatte genug Zeit für den Rias. Also ich habe regelmäßig was zu tun gehabt und habe Serien gesprochen oder Spielfilme, aber oder ich habe im Fernsehen gedreht, aber ich habe immer noch genug Freizeit gehabt.
Was haben die Freunde gesagt, wenn sie ihre Stimme oder sie selber gesehen haben? Ich meine, da muss ja unglaublich ein Neid gewesen sein, oder?
Gar nicht. Es wurde einfach nicht drüber gesprochen.
Nein, aber die haben sie doch mal die haben sie gesehen, also zwangsläufig.
Mein bester Freund war Michael Wölfer. Dem war ich in der Waldschule in einer Klasse. Seinem Vater gehörten ja die beiden Kudamm-Theater. Da habe ich dann auch noch gespielt in beiden. Und zwar kurz nach 8 wurde ich hingefahren, um 19:45, hatte meinen Auftritt und dann wurde ich um 19:45 zurückgefahren nach Hause.
Weil dann Schluss war für
Weil dann für mich Feierabend war. Also ich habe am Kudamm-Theater gespielt, aber man hatte in der Klasse Verständnis für Leute, die Theater haben oder synchronisiert haben.
Man hatte Verständnis für Leute, die Theater haben. Alles klar. Kann man sich ungefähr vorstellen. Ich kann mir vorstellen, da war der Berufswunsch dann auch ziemlich schnell eindeutig, oder?
Ja. Also ich hab das dann ziemlich schnell gewusst, dass ich das beruflich machen möchte und habe dann gemerkt, dafür brauche ich ja gar kein Abitur.
Ha.
Und bin dann in der 11. Klasse von der Schule abgegangen.
Ist aber auch ein bisschen in so ein Höhenflug, oder? Ich schaff das so.
Ja, das war ein Höhenflug, aber andererseits, warum hätte ich das Abitur noch machen sollen?
Oh Gott.
Ich bin dann auf die Schauspielschule gegangen und habe meine Schauspielschule durch Synchron finanziert.
Okay. Haben Sie nie Angst gehabt, dass das vielleicht dann doch mal irgendwie abbricht? Also das und dann haben Sie sich vielleicht andere Wege verbaut, dadurch, dass Sie dachten, ich schaffe das schon?
Nee. Ich habe immer gewusst, da gehöre ich hin.
Ah. Hatten Sie eigentlich jemals Zeit, auch mal so gegen Erwachsene in Opposition zu gehen bei diesem vielbeschäftigten, bei diesem engen Plan? Also, dass Sie mal irgendwie nichts gemacht haben, dass Sie mal faul waren, dass Sie mal das Gegenteil von dem, was man von Ihnen wollte, gemacht haben?
Ja, ich bin ja also mein Leben lang Freiberufler sozusagen. Ich habe noch nie eine Festanstellung gehabt. Und ich war damals mit 17, 18, 19, 20 dem Punkrock sehr zugetan. Also ich habe Opposition ergriffen in meinen Verhaltensweisen, in dem, wie ich sein wollte. Ich habe mir die Haare gefärbt und ich habe gegen meine Mutter opponiert. Also ich habe die Opposition eigentlich reichlich ausgelebt, aber ich habe mich über Jobs gefreut und habe tolle Sachen gemacht.
Konnten Sie sich dann relativ früh eine Wohnung leisten? Ne?
Ja, ich habe sofort mit 18 mir eine eigene Wohnung geleistet in Neukölln im Hinterhof, Parterre und ich habe das alles ausgelebt.
Sie haben gerade, ich habe Sie unterbrochen, im Schillertheater. Was ist Ihnen da in den Kopf gekommen, was Sie gerade über Schillertheater erzählen wollten?
Naja, ich habe eben nicht nur am Kudamm-Theater Komödie gespielt als Kind, sondern ich habe mit 13, ungefähr zu der Zeit, als das auch mit den 3 Fragezeichen anfing, in Shakespeares Sturm den Luftgeist Ariel gespielt mit Bernhard Minetti und Kurt Bohr. Das war das letzte Theaterstück von Kurt Bohr. Alfred Kirchner hat Regie geführt, also ich durfte da auch richtig großes Theater machen und spielen. Das verliert man nicht mehr im Leben, also das bleibt.
Aber interessanterweise haben Sie sich dann doch völlig gegen die Bühne entschieden und fürs hinter der Kamera, hinter der Bühne sein. Warum eigentlich? Denn Sie machen ja kein Theater mehr.
Nee, ich wurde dann auch immer damals gefragt, da gab es die Agentur ZBF, die staatliche Schauspielagentur, ob ich nicht endlich mal in irgendein Ensemble nach Aachen oder sonst irgendwo nach Westdeutschland möchte, um richtig Theater zu spielen, hintereinander weg, mehrere Stücke. Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe in Berlin, weil ich ja hier synchronisieren konnte. Und diese Möglichkeit in diesen großartigen damaligen amerikanischen Filmen, Club der Toten Dichter, Breakfast Club, E.T., Outsiders, Eis am Stiel.
Ach, das haben Sie auch gemacht?
Ich habe von 10 Teilen habe ich 8 Teile Eis am Stiel gesprochen.
Aha, so Softporno möchte ich jetzt mal
sagen.
Ja, das
war
einfach
auch
wissen,
Komödie. Ne? Natürlich ja, okay. Softporno, Komödie. Aber es waren Spielfilme, man hat das gemacht und ich habe damit Geld verdient und konnte mir die Schauspielschule finanzieren, meine Wohnung finanzieren und immer in verschiedene Rollen schlüpfen.
Und das sollte so bleiben.
Und das kann ich ja nicht, wenn ich jetzt nur als Schauspieler arbeite und vor der Kamera stehe, mache ich 3 Filme im Jahr. So konnte ich 10 bis 20 Filme im Jahr sprechen, aber eben nicht vor der Kamera.
Wir haben über Justus Jonas von den 3 Fragezeichen gesprochen, dem mein Gast Oliver Rohrbeck ja seit Jahrzehnten seine Stimme gibt. Über den Ganoven-Gru haben wir auch ein bisschen gesprochen, ich einfach unverbesserlich. Wie viel Freiheit haben Sie da eigentlich in der Gestaltung?
Es gab für die Rolle ein Casting. Und da hieß es, es wird ein osteuropäischer Akzent gewünscht. Mhm. Und dann muss man sich ja überlegen, was ist das? Also rolle ich das R einfach, dann klingt es aber vielleicht wie ein spanischer Akzent oder polnisch, keine Ahnung. Also osteuropäisch soll es sein. Und dann habe ich immer an die beiden boxenden Brüder gedacht, die Klitschkos. Und die hatten damals so einen Werbespot, der hieß Orbán ist die Luft dünn. Und das fand ich schon mal ziemlich gut und habe aber irgendwie gedacht, da muss noch irgendwas mit rein, was das so ein bisschen eleganter macht. Und deswegen kam dann mir Karel Gott in den Sinn. Orbán ist die Luft dünn. Und da kommt dann dünn. So ein kleiner eleganter Abgang muss da rein, wie bei einem guten Wein. Und das habe ich dann so angeboten, gesprochen und habe die Rolle bekommen. Und der amerikanische Produzent Chris Meledandri schreibt mir bei jedem Film immer noch, wie glücklich er ist, dass er das so ausgesucht hat.
Ach, schön. Ist das eigentlich, wenn es ein Animationsfilm ist oder ein Schauspielerfilm, ist das für Synchron eigentlich ein großer Unterschied? Ist es leichter für Animationsfiguren zu sprechen?
Nee, eigentlich nicht. Es ist anders, als wenn man jetzt reales Gesicht synchronisiert. Das können ja Betroffenheitsfilme, Actionfilme, sonst was sein. Beim Animationsfilm ist es immer so ein bisschen aufgepumpt, da ist immer Action. Und
man muss noch Eier.
Ja, man muss irgendwie immer noch ein bisschen mehr sich aufpumpen und nochmal 10% mehr geben.
Das sind ja sehr, sehr, sehr lustige Filme. Macht die Arbeit eigentlich auch Spaß? Also hat man da Spaß?
Total.
Ich meine, Sie sprechen die Dialoge ja alleine, ne?
Ja.
Das ist ja eigentlich...
Aber ja, mittlerweile spricht man das allein, aber...
Nur Sie allein und der...
Ja, und der Regisseur und die Cutterin und aber es macht totalen Spaß. Man kann da machen. Ich muss ja da sogar teilweise singen manchmal und es macht totalen Spaß. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben.
Aber wo ich das gerade sage, dass Sie einen Dialog alleine sprechen, ist ja überhaupt ein komisches Gefühl. Aber gut, das muss man als Synchronsprecher ja ganz schnell ablegen, weil es ja immer so, ne?
Es ist mittlerweile immer so. Früher haben wir zusammen gesprochen, dann gab es aber auch mal Szenen, wo man weinen muss, weil vielleicht gerade in dem Film ein Elternteil gestorben ist oder so, dann gibt es einen schrecklichen Ausbruch oder ein Kriegsfilm ist es und der Kumpel ist gestorben und dann muss man weinen und dann verspricht sich der andere, der in dem Take mit dran ist und dann muss man nochmal weiter weinen. Also wenn ich jetzt als Regisseur einen Schauspieler da vorm Mikrofon habe, der muss weinen und der weint wirklich, dann kann ich ihn da direkt hinführen und dann muss der aber nicht mehrfach weinen, weil sich der andere schlecht anstellt. Also insofern hat es auch Vorteile.
Ja. Man merkt schon, Sie sind auch sehr, sehr fürs Timing zuständig in Dialogen. Also Sie sind ein Dialogspezialist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und deswegen ist das auch jetzt wieder ein Arbeitsfeld für Sie. Sie sind Autor für Dialoge.
Ja.
Ist das, weil Dialog so Ihre Welt ist? Also dieses, wie kommt eins aufs andere, wie reagieren die Sprecher, weil das so in ihrem Kopf drin ist?
Ja, also ich finde Dialoge großartig und man kann jeglichen Dialog unterschiedlich gestalten, mit seinen eigenen Pausen, mit seinem eigenen Tempo, mit seinem eigenen Sprachrhythmus und mit seiner eigenen Haltung. Und ich finde das faszinierend, was man mit Dialogen machen kann und den gleichen Dialog unterschiedlich wiedergeben kann.
Was aber immer notwendig ist, ist natürlich bei Ihrem Job, bei meinem übrigens auch, dass man die Stimme behält. Und das ist ja gar nicht so einfach. Sie haben mir eben verraten, dass Sie in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr erkältet waren, weil Sie ganz, ganz doll drauf aufpassen, sich nicht
Ich passe total drauf auf. Ich habe seit der Pandemie war ich tatsächlich nicht erkältet, weil ich einfach mir Mühe gegeben habe, mir dann nicht ins Gesicht zu fassen, wenn ich eine Klinke anfasse oder weil ich das mit dem Händewaschen, diesen ganz einfachen Grundregeln, die manch andere dann als Nichtfreiheit empfunden haben. Ich fand, wir hatten gar nicht so viele Nichtfreiheiten. Wir hatten eine ganze Menge Freiheiten und das Maske tragen hat mir noch nie was ausgemacht.
Machen Sie jetzt auch? Nein, Sie sind ja nicht mehr.
Ich hab eine dabei.
Ja. Und trotzdem gehen Sie, obwohl die Stimme ja so wertvoll ist, in 2 Fußballstadien.
Ja.
Sie sind Hertha und St. Pauli-Fan.
Beides Fußballmannschaften, also die Fahrstuhlmannschaften sind, die eigentlich nie immer mit oben an der Spitze mitschwimmen, sondern immer hoch und runter. Man ärgert sich und sagt, man geht nie wieder zum Fußball. Ich sehe jetzt nur noch Dart im Fernsehen, aber nein, das stimmt nicht. Hertha BSC ist ein Kindheitsding, ganz klar. Ich durfte mit 12, auch in der Zeit damals, mit Brigitte Grotum zur Weihnachtsfeier von Hertha BSC. Brigitte Grotum war die Frau des Mannschaftsarztes Professor Weigert. Sie war eine von 3 Damen vom Grill und wir haben Sketche aufgeführt vor Hertha BSC, der Mannschaft. Und ich durfte später mit Erich Behr am Tisch sitzen und also seitdem
da
ist es drin. Das
bleibt man,
da guckt man immer weiter rein. Blau-Weiß, das ist meine Mannschaft. Und der FC St. Pauli, da bin ich dazu gekommen, weil ich eben so viel in Hamburg gemacht habe. Ich habe da Freunde, die haben mich mit ins Stadion genommen und der FC St. Pauli steht für alles, was ich auch richtig finde. Gegen Rechts, gegen Homophobie, gegen...
Also das ist auch eine politische...
Es ist auch eine politische... Es ist, die Fans werfen Luftballons und bunte Pride-Flaggen und ich fühle mich da extrem wohl und die Stimmung da im Stadion ist großartig. Jetzt sind sie auch noch aufgestiegen. Also ich bin ein totaler 100%iger FC St. Pauli-Mann.
Mit richtig Gebrüll?
Mit Gebrüll. Ja, ich muss dann den Schiedsrichter leider beleidigen. Der hört es nicht, aber ich muss natürlich Fäkalworte rufen.
Okay, und da ist die Stimme dann auch egal, ob ich am nächsten Tag
Das geht ja noch. Das Schlimme beim Fußball ist das Raunen. Wenn der Ball knapp übers Tor geht, macht man... Oh!
Das ist?
Das geht auf die Stimme. Wenn ich das anderthalb Stunden im Stadion mache, dann bin ich heiser hinterher. Das lasse ich weg, aber die Fäkalworte gehen und davon werde ich auch
heiser. Die Fäkalworte gehen, das wollen wir hier jetzt mal machen, mal einen Piep drüber. Das geht gar nicht. Sie sind aktuell auf Tour und zwar mit einem Mitmachhörspiel. Natürlich mit den 3 Fragezeichen der Zauberspiegel. Was heißt denn eigentlich Mitmachhörspiel?
Das ist sehr beliebt geworden. Ich mache seit 17 Jahren Record-Release-Partys zu jeder Veröffentlichung einer 3-Fragezeichen-Folge, immer in einer anderen Stadt. Da haben wir dann noch kurze Teile Mitmachhörspiel geschrieben. Das heißt, ich suche mir aus dem Publikum Leute, die in die Rollen von Peter, Bob und den anderen Mitmachenden schlüpfen. Die müssen dann auf die Bühne kommen. Jetzt mache ich dann 2-stündiges Programm draus und caste die Leute vorher. Den
Netz,
Aufruf sehen sich 80.000 Leute an. Ich kriege pro Stadt um die 150 Bewerbungen und habe dann ganz tolle Leute, die den Text vorher kennen, auf der Bühne. Und es ist ein richtig abendfüllendes, ganz tolles Programm.
Das wird am Ende noch Konkurrenz. Wenn die so toll sind, wenn die da so toll mitmachen.
Das kann ja sein. Das kann ja sein. Es gibt ja auch das Vollplayback-Theater. Nein, gar nicht. Es gibt ja das Vollplayback-Theater. Es gibt ja schon ganz viel Konkurrenz.
Also. Es gibt ja schon ganz viel Konkurrenz. Also, jetzt sind Sie unterwegs. Ich muss wahrscheinlich keine Werbung dafür machen. Ganz bestimmt nicht. Aber vielleicht mögen ja einige Rosenheimer oder Heilbronner noch hingehen. Saarbrücken sind sie auch. Dankeschön für die Zeit hier im Studio.
Ich habe sehr genossen.
Oliver Rohrbeck war hier unser Gast.